ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch einen gesegneten Gottesdienst und ein frohes Weihnachtsfest. Sicherlich ist der ein oder andere etwas irritiert und denkt, nanu, was macht André Ebenlauf für einen Predigteinstieg? Das ist man sonst nicht gewohnt. Aber anlässlich der heutigen Weihnachtspredigt verspürte ich tatsächlich mal die Freimütigkeit. Und nachdem ich also reichlich recherchiert hatte und einiges mir angeguckt hatte an Statistiken und mir Umfragen angesehen und angehört habe, in denen es zum Beispiel darum geht, warum feiern wir Weihnachten und was bewegt sie an Weihnachten und was wünschen sie sich für Weihnachten, was wünschen sie sich an Weihnachten und wie auch immer, da stieß ich auf dieses Video, das ja nun durchaus von einem weltlichen Kanal stammt und interessanterweise, das ist ja schon ein Punkt, den ich sehr beachtenswert finde, diese Aussage relativ am Anfang, dessen Geburt, also die Geburt Jesu Christi, die ja inzwischen wissenschaftlich bewiesen ist, wo ich dachte, Potzblitz, das möge die Welt hören. Also die Geburt dieses Jesus Christus ist wissenschaftlich bewiesen, sagt ein weltlicher Mensch, der mit Glauben wahrscheinlich herzlich wenig zu tun hat. Warum jetzt aber dieses Video? Weswegen setzen wir uns zum Beginn mit so etwas auseinander? Ich sagte eben bereits, ich habe mir verschiedene Videos angesehen und verschiedene Statistiken durchgelesen. Und ein Video, auf das ich stieß, da hatte ich auch lange Zeit überlegt, ob ich es zeige. Ich habe aber davon Abstand genommen. Und zwar gab es da eine muslimische Community, die mit einem Mikrofon und einer Kamera durch Fulda gezogen ist, jetzt während des Weihnachtsmarktes. Das wurde gerade gestern erst hochgeladen, dieses Video. Und also Menschen aus dem christlichen Abendland befragte, warum feiern sie Weihnachten? Und dann kamen da eben so spannende Aussagen wie, ja, da wurde Jesus ja ans Kreuz genagelt und so weiter. Und ich dachte, wunderbar, also diese Moslems, die müssen ja jetzt wirklich einen fantastischen Einblick haben in den geistlichen Stand des sogenannten christlichen Abendlandes. Aber wir können uns jetzt natürlich lange darüber Gedanken machen, okay, wie sieht es denn aus in diesem christlichen Abendland? Wir können uns vielleicht auch empören über die Unwissenheit, die in breiten Teilen der Bevölkerung dieses Landes vorherrscht, wenn es um Weihnachten oder andere christliche Feiertage geht. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich möchte nicht dazu auffordern, dass wir uns jetzt hier in einem Anflug religiöser Selbstgerechtigkeit womöglich empören über diese Unwissenheit, sondern ich möchte mit euch etwas anderes tun. Nein, keine Sorge, ich werde jetzt nicht fragen, wer von euch so ungläubig ist, einen Weihnachtsbaum aufzustellen, denn wir haben ja gerade gehört, welche Tradition sich dahinter verbirgt. Auch das werde ich nicht fragen. Auch werde ich nicht fragen, wer eventuell irgendwelche, womöglich okkulten Sitten und Gebräuche im Zusammenhang von Weihnachten ausübt. Mutmaßlich ohne es zu wissen. Aber dennoch waren es ja einige interessante Aspekte, die wir hier gerade zu hören und zu sehen bekommen haben. Nein. Das, was ich stattdessen mit euch machen möchte, ist, einmal zu fragen, wo stehen wir im Hinblick auf denjenigen, den ich heute im Rahmen dieser Predigt wieder einmal, wie es leider meine Art ist, wobei, so schade finde ich das persönlich eigentlich gar nicht, nur Leute, die mich häufiger predigen hören, sind vielleicht schon gelangweilt. Aber ich möchte also mich darauf konzentrieren, euch deutlich zu machen, wo stehen wir im Hinblick auf Jesus Christus? Oder, wenn ich die Frage etwas provokanter formuliere, wo sollten wir stehen im Hinblick auf Jesus Christus? Und mir ist ein Text groß geworden. Mir ist ein Text groß geworden, von dem wahrscheinlich jetzt viele denken werden, André, was hat dieser Text mit Weihnachten zu tun? Ich hoffe, ihr werdet im Laufe dieser Predigt erkennen, was dieser Text mit Weihnachten zu tun hat. Und deswegen lade ich euch ein, jetzt eure Schwerter aufzuschlagen, im 1. Timotheusbrief, 1. Timotheus 1, ich werde dort lesen die Verse 1 bis 17. 1. Timotheus 1, die Verse 1 bis 17. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters, und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich habe dich aber bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten. und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützen Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeiten aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken dafür, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, gemeinsam auf dein Wort zu hören. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du mich jetzt verstummen lässt und dass du redest, Herr Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen und unsere Ohren weit öffnest, dass du unseren Verstand schärfst und dass du unsere Seele empfänglich machst für das wunderbare Wort des Evangeliums, das du uns heute Morgen zu sagen hast. Amen. Ich hatte es eben gesagt, bevor ich anfing, die Bibelstelle aus 1. Timotheus zu lesen, diese 17 Verse. Wenn wir an Weihnachten denken und an Weihnachtspredigten, da kommen uns sicherlich andere Bibelstellen in den Sinn. Da kommen die Weihnachtsberichte vorzüglicherweise aus dem Lukas-Evangelium. Aber an 1. Timotheus würde wahrscheinlich nicht jeder denken, wenn es um eine Weihnachtspredigt geht. Aber es gibt in diesem Abschnitt zwei Dinge, die ich für so essentiell wichtig halte und die für mich so gewaltig bedeutsam sind im Hinblick auf Weihnachten, dass ich die Predigt darauf aufbauen möchte. Der erste Aspekt ist dieser. Der Text, den wir gerade hörten, stellt die Menschwerdung Jesu, also eben das, was wir an Weihnachten eigentlich feiern, in den Mittelpunkt, Vers 15. Und dieser Text, diese 17 Verse, grenzt das Erlösungswerk Jesu Christi, welches mit seiner Menschwerdung ja einsetzt, scharf von menschlichen Irrlehren ab. Das konnten wir sehen in den Versen 3 bis 11. Und von zentraler Bedeutung in diesem ersten Sinnabschnitt, den Paulus ja mit einem Amen in Vers 17 beendet, ist für mich Vers 15. Paulus sagt hier ja, dass das Wort glaubwürdig ist. In anderen Übersetzungen heißt es gewiss, zuverlässig, treu. Das heißt also, hier geht es nicht um irgendetwas, was man vielleicht annehmen kann, was man nicht hundertprozentig genau weiß, sondern hier herrscht Klarheit. Es ist glaubwürdig, es ist gewiss, daran gibt es keinen Zweifel. Es ist zuverlässig, das ist also nicht in Zweifel zu ziehen. Das Wort, und es ist aller Annahme wert. Das bedeutet also, dass es töricht wäre zu sagen, ich nehme dieses Wort nicht an. Dass ich sage, ich möchte von diesem Evangelium nichts wissen. Das ist eine Torheit. Und das ist ein Stilmittel, ein ausgewiesenes Stilmittel, was Paulus hier verwendet, um hier jetzt die zentrale Botschaft dieser ersten 17 Verse zusammenzufassen. Was ist das? Er hatte ja davor gesagt, Man möge sich nicht auf irgendwelche Irrlehren einlassen. Man möge sich nicht in nichtsnutzige Streitereien verstricken, sondern das, was er nun zusammenfasst in Vers 15, das ist das, worauf wir uns konzentrieren sollen. Warum? Weil daran unser ewiges Heil hängt. Nämlich, Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Das bedeutet, Paulus stellt hier fest, dass die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus ein zentrales Ziel verfolgt, nämlich Sünder zu retten. Vielen Dank. Und damit ist sowohl die Zielgruppe gemeint, auf die Gottes Handeln abzielt, nämlich Sünder, als auch sein Handeln und die Absicht, die der Herr mit seinem Handeln verfolgt. Nämlich, der Herr möchte retten. Und daraus werden jetzt die zwei kommenden Predigtpunkte sich zusammensetzen. Ich möchte zuerst einmal die Zielgruppe betrachten, auf die Gottes Handeln sich erstreckt, nämlich die Sünder. Wörtlich, wenn wir ins Griechische schauen, Hamartolos, die Hamartolos. Und der Begriff Hamartolos bezeichnet so viel wie Abweichler, Ungerechte, Gottlose, Ungläubige. Und wir denken jetzt gewiss, ah ja, mit diesen Begriffen können wir was anfangen. Aber ich möchte trotzdem uns einen Moment Zeit nehmen, dass wir diese Begriffe einmal etwas genauer betrachten. Warum sind Sünder Abweichler? Warum verbirgt sich hinter diesem Begriff Hamartolos so etwas wie Abweichen? Weil wir alle vom guten Wege Gottes, von Gott selber, abgewichen sind. Hören wir dafür einmal auf Psalm 14, die Verse 2 und 3, die uns übrigens auch in Römer 2 in Vers 12 begegnen. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, also auf uns alle, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Und wie fällt dieses Umherblicken Gottes aus, dieses Herabschauen auf die Menschenkinder? Die Antwort ist deutlich. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Zu diesem Ergebnis kommt Gott, wenn er, wie es hier im Psalm 14 heißt, von oben auf die Menschenkinder herabschaut. Sie sind alle abgewichen, sie sind allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, nicht einen einzigen. Viermal die gleiche Aussage. Wenn wir im Rahmen von Deutschunterricht Literatur analysieren, dann ist es so, dass wir feststellen müssen, wenn eine Aussage wiederholt wird, dann liegt darauf scheinbar ein besonderes Gewicht. Und hier haben wir diese Aussage im Prinzip gleich viermal. Viermal wird uns deutlich gemacht, dass wir Menschen Abweichler sind. Und da steht auch nicht eine besondere Gruppe von Menschen. Da steht jetzt nicht, alle Männer sind Abweichler oder alle Frauen oder alle Deutschen oder alle Asiaten. Sondern hier steht, die Menschenkinder, alle, sie alle sind abgewichen. Da wird keine Ausnahme gemacht. Schauen wir weiter. Hamartolos bedeutet ja auch so viel wie Ungerechte. Warum sind Sünder also Ungerechte? Und das nur als kleiner Einschub. Wenn ich sage Sünder, dann müssen wir ja laut Psalm 14, Vers 2 und 3 schlussfolgern, wir alle. Also warum sind wir alle Ungerechte? Weil unser Fühlen, unser Denken, unser Reden und unser Tun nicht Gottes Maßstäben entspricht. Hören wir dazu auf 1. Mose 8, Vers 21. Das Gericht der Sintflut ist gerade über die Welt hereingebrochen und naht sich seinem Ende. Und wie heißt es hier? Der Herr sagt, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen. Obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Das Trachten des Herzens. Und wenn wir den hebräischen Begriff, der hier verwendet wird, für das Trachten beleuchten, dann steht dort das Sinnen, also eben das Denken, das Fühlen, und daraus speist sich wiederum unser Reden und unser Handeln. Unser Reden und unser Handeln sind immer eine Konsequenz dessen, was wir fühlen und was wir denken. Und dementsprechend, wenn der Herr hier in 1. Mose 8, Vers 21 sagt, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an, dann müssen wir festhalten, dass das, was wir aus unserer eigenen Gesinnung hervorbringen, nichts taugt, sondern dass es generell absoluter Kot ist. Absolut verwerflich und völlig gottlos. Als weiteres möchte ich dazu Römer 1 lesen, die Verse 18 bis 21. Auch hier finden wir eine deutliche Aussage über unseren Zustand und warum wir Ungerechte sind. Da heißt es nämlich, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie, die Rede ist von den Menschen, also von allen Menschen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das ist ein klares Zeugnis über uns. Das heißt also, der Herr macht hier durch das, was Paulus hier niederschreibt, deutlich, dass jeder Mensch zu allen Zeiten, denn es heißt seit Grundlegung der Welt, dass jeder Mensch zu allen Zeiten die Möglichkeit hätte, allein durch den Verstand, den der Herr ihm mitgegeben hat, durch das Nachdenken zu erkennen, es muss einen Schöpfer geben. Und genau diesen Gedanken greift Paulus auf in der Apostelgeschichte, als er predigt in Griechenland, also vor Heiden, nicht vor Juden, sondern vor Heiden, und ihnen deutlich macht, seht euch doch die Schöpfung an. Es ist interessant, einmal zu schauen im Rahmen der Apostelgeschichte, wie sieht eine Predigt vor einer jüdischen Zuhörerschaft aus und wie sieht eine Predigt vor einer weltlichen, nicht jüdischen Zuhörerschaft aus. Das sind sehr interessante Aspekte. Und eben darauf zielt Paulus auch hier im ersten Römerbrief ab. In Römer 1, meine ich, zielt er darauf ab, dass wir hier wirklich merken dürfen, nein, es gibt keine Entschuldigung. Allein durch Nachdenken über die Schöpfung können wir, müssen wir regelrecht erkennen, dass es diesen Schöpfer gibt. Aber was tun die Menschen? Wie fährt Paulus hier fort? Obwohl sie ihn erkannten, haben sie ihn nicht geehrt oder ihm etwa gedankt, sondern sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und das unverständige Herz wurde verfinstert. Und als ich eben diese Stelle vorlas, da hieß es ja, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Damit sind wir bei dem dritten Aspekt, der sich aus diesem Begriff Hamartolos ergibt, nämlich Sünder sind ja Gottlose auch. Warum? Weil wir unser Leben losgelöst von Gott und von seinen Geboten führen und uns stattdessen eigene Richtschnüre setzen, dass wir nach unseren eigenen Überzeugungen anfangen, unser Leben zu gestalten. Und darin lassen wir uns prägen von Dingen, die uns vielleicht die Gesellschaft in die Ohren bläst. Ich weiß noch, am Anfang der 5. Klasse mit meiner jetzigen Klasse, die inzwischen eine 9. Klasse ist, da haben wir eine 2-tägige Klassenfahrt gemacht, ganz am Anfang. Und das war eine sogenannte Kennenlernfahrt. Und ich weiß noch, wie ich an dem ersten Nachmittag mit den Jungs dort ein wenig spazieren ging und die Jungs schwärmten also von den Mädchen in der Klasse. Und einer der Schüler sagte, ach Herr Imlau, das ist alles so romantisch hier, das ist eine wahre Liebesfahrt. Und so fingen also diese kleinen Jungs von 11, 12, teilweise noch 10 Jahren an, ihre Gefühle zu offenbaren und damals ja noch in einer herrlichen Unverfangenheit mir gegenüber, wie das hier heute undenkbar wäre. Aber im Rahmen dieses Gespräches kam ein Aspekt auf, der mich aufmerken ließ und der nämlich genau zu dem passt, was wir gerade hörten. Ein Schüler erzählte dann, wie er da auf YouTube ganz bestimmte Videos, auf deren Inhalt ich jetzt nicht vorhabe, näher einzugehen, sich ansieht, weil er ja daraus auch viel lernt, wie es so zwischen Mann und Frau zugeht. Und wie ich damals so denken musste, meine Güte, dass ein 11-jähriger Junge sich diesen Dreck ansieht und sich diesen Schmutz einverleibt, das aufsaugt, das hat mich damals erschüttert. Das war nämlich das erste Mal, dass ich Schüler dieses Alters unterrichtete. Ich war mein ganzes bisheriges Berufsleben immer nur Klasse 8 bis zum Abitur beschäftigt. Ich habe nie mit Klasse 5 als Klassenlehrer zu tun gehabt bis zu jenem Zeitpunkt. Mal als Fachlehrer in der 6. Klasse mit Sport, okay, das war aber für mich irgendwie noch was anderes, wenn man da 2 Stunden Sport unterrichtet. Da kommt man ja nie so intensiv zusammen wie jetzt hier als Klassenlehrer im Rahmen einer solchen Klassenfahrt. Aber das hat mich damals erschüttert, dass ich dachte, wenn schon ein so kleiner Junge, und wir hatten am Mittwochabend eine Weihnachtsfeier, da wurden auch Fotos gezeigt aus dieser Zeit. Und wenn ich diese Bübchen da sehe, ich meine, heute sitzen da brünftige Hirsche, aber wenn ich diese Bübchen mir angucke, damals, die sie damals waren, und denke, solche kleinen Jungs haben sich so einen Dreck schon auf YouTube angesehen, wie Männer und Frauen und was weiß ich nicht alles für Gestalten da Sünde und Schande treiben, dann weiß ich nicht, was diese Kinder im weiteren Verlauf ihres Lebens wohl noch alles gewillt sind, sich reinzuziehen. Und irgendwann konnte ich nicht mehr an mich halten. Und dann habe ich das meinen Schülern auch gesagt. Und ich habe gesagt, Leute, ich sage euch eines, das, was ihr jetzt mit euren Augen aufsaugt, das wird euer Denken, das wird euer Fühlen, das wird euer Reden und das wird auch euer Tun prägen, solange ihr lebt. Und da ich in der Gemeinde, in der ich zum Glauben kam, ja auch lange Zeit Seelsorge gemacht habe und dann teilweise alte Männer, von denen ich im Leben nicht mehr gedacht hätte, dass da noch irgendeine Form sexueller Erregung stattfindet, dann hören musste, womit die teilweise sich beschäftigen, da habe ich gedacht, Herr, das ist ja nicht zu fassen. Also das habe ich nicht gesagt als Selbstgerechter, der sich über diese Männer erhebt, sondern das habe ich gesagt aus Erschütterung darüber, als ich merkte, du meine Güte, wie groß ist die Macht dieser Sünde über Menschen, selbst über Menschen, die den Herrn kennen. Und wenn wir diesen Text hier lesen, aus Römer 1, dann bekommen wir eine Ahnung davon, was das eigentlich bedeutet, wenn wir Menschen uns abwenden, wenn wir diesen Gott ins Angesicht absagen und sagen, nein, ich werde meine eigenen Wege gehen. Das war ja unser Ausgangspunkt, dass wir sagen, wir gestalten unser Leben so, wie es uns recht erscheint. Und wir machen uns unsere eigenen Gesetzmäßigkeiten, nach denen wir unser Leben ausrichten. Und wir lassen uns prägen von YouTube oder TikTok oder was weiß ich. Zu meiner Zeit, als ich im Alter meiner jetzigen Schüler war, da waren das ja noch irgendwelche Fernsehsendungen, die man sich da reingezogen hat. Das ist ja heute völlig überkommen. Aber dann hat man da, was weiß ich, was Köln 15-0-8-2-9 oder wie auch immer dieser ganze Dreck hieß. Oder gute Zeiten, schlechte Zeiten. Da hat man sich von so einem Mist prägen lassen. Ich übrigens auch. In dem Alter kannte ich Jesus noch nicht. Und habe mir diesen Dreck Tag und Nacht reingezogen und dachte, ah, das ist das Leben. Nein, das ist ein Haufen Dreck. Das Leben allein ist Jesus Christus. Und nicht das, was die Welt uns anzubieten hat. Kommen wir zum letzten Aspekt. Wenn die Bibel sagt, Hamartolos, Sünder, sind auch Ungläubige. Was bedeutet das? Ungläubig bedeutet letztlich so viel, dass man sich für zu klug hält, um sich auf Jesus und auf sein Erlösungswerk einzulassen. Oder aber, wenn man es etwas drastischer formulieren will, dass man eventuell auch zu dumm ist. Zu dumm ist und es von vornherein ablehnt, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Und dazu möchte ich eine Stelle lesen aus Johannes 16, das ist eine von mir sehr häufig zitierte Stelle, die Verse 8 bis 9. Da heißt es nämlich, Jesus spricht hier über die Ankunft des Heiligen Geistes. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Und dann erklärt er das und sagt, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Und ich habe das schon öfter hervorgehoben, auch im Rahmen einer Predigt. Als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, da hat er für alle unsere Sünden bezahlt. Für jeden unreinen Gedanken, für jedes boshafte Wort, für jede noch so schäbige Tat. Alles das ist bezahlt. Aber wir werden trotzdem verurteilt für Sünde, wenn wir nicht an ihn glauben. Unser Unglaube ist die eine Sünde, um deretwillen Menschen für Zeit und Ewigkeit verloren gehen werden. Aufgrund des Unglaubens gehen Menschen verloren. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Davon wird der Heilige Geist die Welt überführen. Und damit komme ich schon zum Ende dieses ersten Predigtpunktes. Schauen wir doch noch einmal auf Psalm 14, den ich eingangs bemüht hatte, beziehungsweise auch das, was dementsprechend in Römer 2 steht. Da hieß es, alle, sie alle verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Sie sind allesamt abgewichen. Da ist keiner, der Gutes tut, nicht ein einziger. Das heißt also, wenn wir diese Worte ernst nehmen, dann müssen wir festhalten, dass auch wir, die wir heute Morgen hier versammelt sind, ausnahmslos gemeint sind. Das heißt, in Gottes Augen ist diese Versammlung, wie sie hier gerade ist, eine Sünderversammlung. Und jetzt sitzt hier vielleicht jemand und fühlt sich gerade auf den Schlips getreten, auch wenn er keinen trägt. Aber das ist Gottes Botschaft an uns. Das ist Gottes Botschaft an uns. Wir sind Sünder. Und deswegen erlaube mir doch diese Frage an dich. Kannst du dieser göttlichen Wahrheit, die er über dich genauso wie über mich ausspricht, kannst du der zustimmen und sagen, ja, Jesus, du hast recht, ich bin ein Sünder. Ich möchte dazu an den Zöllner aus Lukas 18 erinnern, der in Vers 13 nur einen ganz kurzen Satz sagt, der für Jesus aber ausreichend ist, um zu sagen, dieser geht gerechtfertigt nach Hause. Der Zöllner sagt nämlich, o Gott, sei mir Sünder gnädig. Sei mir Sünder gnädig. Das war jetzt also der ernste Teil, dieser erste Predigtpunkt, die Zielgruppe Gottes. Die Zielgruppe Gottes sind Sünder, Hamartolos, also wir. Und jetzt kommt der etwas angenehmere Teil, nämlich das Handeln und die Absicht Gottes. Wir haben ja in 1. Timotheus 1, Vers 15 gesehen, wie Gott handelt und warum er so handelt. Nämlich, sein Handeln besteht daraus, zu retten. Wörtlich, sozo. Und ich habe einmal recherchiert, was dieses Retten im Zusammenhang von 1. Timotheus 1, Vers 15 bedeutet. Und weil es so bedeutungsschwanger ist, erlaube ich mir, das wortwörtlich zu zitieren. Dieses Retten in 1. Timotheus 1, Vers 15 bedeutet, erstens, den ganzen umfassenden Segen Gottes für die Menschen in Christus. Was sich insbesondere in der geistlichen und ewigen Errettung konkretisiert, die Gott sofort an demjenigen vollzieht, der zum Glauben an Jesus Christus kommt. Ich weiß, das war nicht leicht zu verstehen, deswegen wiederhole ich es nochmal. Das Retten in 1. Timotheus 1, Vers 15 bezeichnet den ganzen umfassenden Segen Gottes für die Menschen in Christus. Und das konkretisiert sich insbesondere in der geistlichen und ewigen Errettung, die Gott sofort an demjenigen vollzieht, der zum Glauben an Jesus Christus kommt. Und Jesus selbst gibt uns darüber unmissverständliche und klare Auskunft. So sagt er in Lukas 5, Vers 32 folgendes: Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und in Lukas 19, Vers 10 sagt er, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Warum verloren? Das haben wir eben, als wir uns mit dem ersten Predigtpunkt, dem Sünder, also der Zielgruppe Gottes beschäftigten, da haben wir das hoffentlich deutlich gehört, warum wir verloren sind. Weil Gott in seiner absoluten Reinheit und Heiligkeit nicht ein Jota unserer Sünde tolerieren und gutheißen kann. Und weil das so ist, ist der Sohn des Menschen gekommen, um zu suchen und zu retten, weil wir verloren sind, weil wir der Rettung bedürfen. Und jetzt gibt es in dieser Stelle, die ich eben vorlas, in Lukas 5, Vers 32, in der Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße, da taucht dieses Wort Buße auf. Und dieser Begriff, der ist sehr interessant, weil es im Deutschen ja mal gesagt wird, man muss Buße tun. Und es gibt ja diese wunderbare Darstellung, in der es heißt, wir Menschen, wir können nichts tun, sondern wir werden nur gerettet, weil Gott in Jesus etwas für uns getan hat. Und genauso habe ich das meinen Schülern immer erklärt. Ich sage, Leute, du kannst nichts tun. Aber wenn man dann jetzt hier liest, in Lukas 5, Vers 32, Sünder sollen zur Buße gerufen werden. Und an anderen Stellen des Neuen Testamentes, genauso wie auch teilweise im Alten Testament, Buße tun, dann drängt sich ja die Frage auf, also kann ich doch etwas tun, um gerettet zu werden. Und um hier einem Missverständnis vorzubeugen, möchte ich mir den kleinen Exkurs erlauben, einmal zu beleuchten, was es eigentlich heißt, Buße zu tun. Was bedeutet Buße? Buße heißt wörtlich Metanoia. Und Metanoia, also im Griechischen, heißt so viel wie einen Sinneswandel vollziehen. Oder aber eine Änderung der Gesinnung vom Bösen zum Guten. Von der Feindschaft gegen Gott hin zur Liebe und zur Demut Gott gegenüber. Umkehr bzw. Buße ist mit der Vergebung der Sünden verbunden. Und besonders diesen einen Aspekt, Umkehr von der Feindschaft gegen Gott zur Liebe und zur Demut Gott gegenüber, den finde ich sehr zentral. Denn wie geschieht das? Das geschieht doch dadurch, dass der Heilige Geist Gottes uns an unserem Gewissen packt und uns zeigt, dass wir verlorene Sünder sind. Ich könnte es noch etwas drastischer formulieren in den Worten meines Lieblingspredigers, dass wir verlorene und verdammte Sünder sind. Verdammte Sünder einfach, weil unweigerlich wir auf das Gericht Gottes zusteuern, wenn wir nicht die Rettung in Jesus Christus annehmen, die Gott uns anbietet. Und davon spricht Paulus auch am Ende des 15. Verses in 1. Timotheus 1. Denn er sagt hier ja, 1. Timotheus 1, Vers 15, zweiter Teil, von denen ich der Größte bin. Also, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Ich habe ja eben gesagt, hoffentlich fühlt sich keiner auf den Schlips getreten. Wenn ich jetzt hergehen würde und würde sagen, Jonathan, bist du dir dessen bewusst, dass du ein Dreckschwein bist? Dann würde Jonathan vielleicht sagen, André, was erlaubst du dir, du arroganter Affe? Wie kommst du dazu, mich ein Dreckschwein zu heißen? Paulus geht hier ja noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, ich bin ein Dreckschwein, ich sage das jetzt mal etwas frei, sondern er sagt, ich bin das Allergrößte. Ich bin nicht nur irgendein Schwein, nicht irgendein Sünder, sondern ich bin der größte Sünder, den man sich denken kann. Und das ist eine sehr gute Selbsterkenntnis, die uns allen übrigens auch gut zu Gesicht stünde. Ich erinnere nochmal an den Zöllner in Lukas 18. Und jetzt kommen wir nämlich an einen ganz zentralen Punkt. Das größte Hindernis, was uns hindert, uns Gott zuzuwenden, ist was? Ich bin der Meinung, es ist unser Stolz. Wir Menschen, wir sind zu stolz, um unsere Schuld vor Gott zuzugeben. Um wirklich uns einzugestehen, jawohl, alles das, was ich tue, alles das, wofür mein ganzes Leben steht, ist nichts als ein Haufen Dreck und Mist. Paulus sagt es ja so im Philipperbrief, dass er alles für Kot achtet, damit er Christus gewinnt. Und die Wurzel des Ganzen, die finden wir ganz am Anfang. In 1. Mose 3, in den Versen 5 und 6, da lesen wir, wie die Schlange, wie Satan, Eva verführt und letztlich ja auch Adam mitzieht. Was sagt die Schlange hier? Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, also von dieser Frucht, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. So. Dieser eine Aspekt, ihr werdet sein wie Gott, das ist genau die Sünde Satans gewesen. Er wollte Gott gleich sein. Der Platz, der ihm beschieden war, der reichte ihm nicht aus, sondern er trachtete nach mehr. Und ich übersetze das als Stolz. Und genau mit diesem Stolz gelingt es ihm auch, die Menschheit zum Abfall von Gott zu verführen. Und genau dieser Stolz, der bereits hier ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte beschrieben wird, der ist es auch, der Milliarden von Menschen daran hindert, sich Jesus Christus im Glauben zuzuwenden und zu sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Genau dieser Stolz, der hindert uns. Das als kurzen Einschub. Kommen wir zurück zu Gottes Wunsch, Menschen zu retten. Hiervon lesen wir bereits auch ganz am Anfang der Bibel. Ich las eben aus 1. Mose 3, die Verse 5 und 6. Und nur wenige Verse später, nämlich bereits in Vers 9, da sehen wir, wie dieser Gott sich aufmacht, um die Menschheit, die ihm gerade ins Angesicht abgesagt hat, zu suchen und zu retten. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Es gibt alte Übersetzungen, in denen steht da noch, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Gott macht sich auf und sucht Menschen. Auch im Jahr 2022, auch am 25. Dezember, läuft dieser Gott mit ausgestreckter Hand durch die Welt, läuft durch Weihnachtsgottesdienste, in denen vielleicht irgendwas gepredigt wird, und streckt seine Retterhand aus und sagt, Mensch, wo bist du? Schlag doch ein in meine ausgestreckte Retterhand. Und dieser Wunsch Gottes, Menschen zu retten, der durchzieht die ganze Bibel, der durchzieht das Alte wie das Neue Testament wie ein roter Faden. Und dazu möchte ich nur eine einzige Bibelstelle vorlesen, die ich rausgesucht habe, weil ich sie so wunderbar finde. 1. Johannes 4, Vers 14. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Jesus Christus ist gekommen in die Welt, um Sünder zu retten. Wir können also festhalten, dass Gottes Plan, uns zu retten, zentral und ausnahmslos an Jesus Christus geknüpft ist, dessen Geburt wir heute an diesem Weihnachtsfest gedenken. Und der Herr, der bezeugt es auch in Apostelgeschichte 4, Vers 12 zum Beispiel, wo er durch den Mund seiner Knechte deutlich kundtut, es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen, als allein der Name Jesus Christus. Und nun sind wir auch am Ende des zweiten Predigtpunktes und ich möchte dich fragen, wenn du während des ersten Predigtpunktes dich als Sünder erkannt haben solltest, dann frage ich dich jetzt, möchtest du dich durch Gott in Jesus Christus retten lassen? Dazu lädt er ein. Und ich fürchte eine Sache sehr, nämlich, dass es Menschen gibt, das sehe ich in der Schule, aber ich fürchte, das gibt es auch in Gemeinden reichlich. Die hören über Jahre, vielleicht sogar über Jahrzehnte, eine Predigt nach der anderen oder hören Andachten oder lesen vielleicht sogar die Bibel. Aber sie tun eines nicht. Sie dringen nicht durch zu diesem Jesus Christus, von dem hier die Rede ist, der seine Hand ausstreckt und sagt, ich will retten. Und deswegen, wenn du heute hier sitzt und vielleicht zu der Erkenntnis gelangt sein solltest, nein, so richtig 100% bin ich noch nicht mit diesem Jesus vertraut. Ich weiß, ich sage das nahezu in jeder Predigt, aber das tue ich einfach, weil ich eines vermeiden möchte. Ich möchte vermeiden, dass Menschen das Evangelium von Jesus Christus hören, aber dass der letzte entscheidende Schritt fehlt. nämlich sich diesem Jesus Christus zuzuwenden. Denn dazu ist dieser Jesus Christus doch in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, um dich zu retten, um mich zu retten. Das ist das Ziel seines Handelns. Und ich hoffe, dass die Bibelstellen, die ich eben bemüht habe, dass die auch deutlich machen, dass es keine bessere Botschaft geben kann. Und wenn wir noch einmal an das Video zurückdenken, mit dem diese Predigt eingeleitet wurde, wo dieser Mensch dort sagte, dieser Mr. Wissen to go, Weihnachten ist heute mehr oder weniger Konsum, dann dürfen wir doch wissen, nein, Weihnachten ist mehr als Konsum. Dieser ganze Konsum, dieser ganze Dreck, dieser ganze Mist, das können wir alles an die Seite schieben und können sagen, nein, ihr lieben Menschen, Jesus Christus ist gekommen in die Welt, um Sünder zu retten. Gibt es eine bessere Botschaft? Gibt es die? Also ich muss persönlich gestehen, als ich im Alter von 18 Jahren Jesus Christus kennenlernen durfte, nicht, weil ich ihn gesucht hätte, nicht, weil ich ihn kennenlernen wollte. Ich habe das ja schon gesagt, sondern weil ich durchaus fleischliche Interessen verfolgte, die mich nun leider dazu zwangen, in eine Gemeinde zu gehen, in eine Jugendgruppe, in einen evangelistischen Gottesdienst. Eigentlich wollte ich ein Mädchen verführen. Aber im Rahmen dieses Jugendgottesdienstes begegnet mir dieser Jesus Christus in einer Predigt und sagt, du, weißt du was, der ganze Mist, den du vorhast, das menschliche Trachten, wir hörten davon, dieser ganze Mist, den du vorhast, den kannst du jetzt getrost vergessen. Ich habe für dich die beste Botschaft, die es gibt. Nämlich, ich bin in diese Welt gekommen, um einen dreckigen Sünder wie dich, André Imlau, wie du es bist, zu retten. Und das kann ich mit Überzeugung sagen, dass ich damals mit 18 Jahren an diesem 11. Februar 2000 rausgegangen bin und dass ich zum ersten Mal in meinem Leben vor diesem Gott auf die Knie gefallen bin und gesagt habe, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, weil mir von einem Moment auf dem anderen klar wurde, was es heißt, dass ich ein Sünder bin und dass ich aber im gleichen Moment auch erfahren durfte, was es heißt, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um einen Sünder wie mich zu retten. Und diese Botschaft ist der Kern von Weihnachten. Und ich möchte euch einladen, ihr lieben Geschwister, wenn ihr heute in euren Familien seid, wenn ihr heute vielleicht Freunde trefft und wenn das Gespräch auf Weihnachten kommt und vielleicht auf irgendwelche Belanglosigkeiten, die man an Weihnachten so redet, dann kommt doch zu diesem Punkt und sagt, Leute, das Entscheidende ist, Jesus Christus ist gekommen in die Welt, um Sünder zu retten. Dazu möchte ich herzlich einladen. Dazu möchte ich herzlich einladen, dass wir, wenn wir das mit Überzeugung sagen können und wenn wir in diese ausgestreckte Retterhand Jesu Christi eingeschlagen haben bereits, dass wir dann auch anderen Menschen davon Zeugnis geben. Gerade an diesen Tagen. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Und Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese ungeheuerliche Botschaft, dass du, der heilige Gott, der heilige, lebendige Gott, dass du dich so tief herablässt, in diese Welt hinabzukommen, Herr, um Menschen, für die es laut deinem Wort eigentlich nur eines gäbe, nämlich das ewige Verderben, um diese Menschen zu retten, Herr. Das ist so etwas Köstliches, dass ich dir gar nicht genug danken kann dafür, Herr. Und ich möchte dich loben und preisen, dass das so ist, Herr. Und möchte dich bitten, dass du uns auch hilfst, dass wir diese Botschaft ausbreiten, Herr, dass du uns Raum und Gelegenheiten schenkst, da, wo du uns hingestellt hast, da, wo du uns noch hinstellen wirst, dass wir dann Gelegenheiten nicht verstreichen lassen, sondern dass wir Menschen hinweisen auf dich und dass wir gerade in diesen Weihnachtstagen das deutlich machen, worum es nicht geht an Weihnachten, sondern worum es geht, dass du in diese Welt gekommen bist, um Sünder zu retten. Dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken, Herr. Amen.